Hier kommt Politik mit guten Folgen. Sie hören aus Regierungskreisen, den Podcast der Bundesregierung. Heute moderiert von Joel Kaczmarek.
Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus Regierungskreisen. Ich bin Joel Kaczmarek und wir nehmen euch heute wieder mit in den Maschinenraum der Bundesregierung. Wobei eigentlich, heute stimmt das Bild gar nicht so sehr, weil in den Maschinenraum geht es eigentlich gar nicht, es geht vielmehr an die frische Luft, denn wir reden heute über richtig schöne Themen, sowas wie ökologischer Landbau, Tierhaltung, Ernährung und einiges mehr, denn Landwirtschaft ist heute unser Thema. Und dazu haben wir zwei sehr, sehr tolle Gäste da, nämlich zum einen den lieben Cem Özdemir, das ist unser Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, und zum anderen die liebe Annemarie Paulsen. Und Annemarie, die ist Bäuerin aus der Uckermark und Agri-Influencerin. Kannte ich auch gar nicht, aber na klar, man kann eigentlich alles influenzen, warum nicht auch die Landwirtschaft? Und das macht die liebe Annemarie schon mit sehr viel Erfolg. Also ich glaube, 200 Leute fehlen ihr noch, dann hat sie die 100.000 Follower voll. Und sie ist auch Akademikerin, könnte man sagen. Haha, heißer Wortwitz, da freue ich mich die ganze Zeit drauf, denn sie hat Agrar... Wird
sich heute ändern mit den Followern.
Na, da bin ich aber gespannt.
Genau, denn sie hat auch Agrarwissenschaft studiert. So, und wie gesagt, heute nehmen wir uns diesem wichtigen Thema an, weil an der Landwirtschaft hängt ja ganz viel. Und wir wissen es alle, Bauernproteste war ja auch ein großes Thema. Das heißt, heute haben wir ein bisschen Brisanz drin, aber natürlich auch ganz vieles, was uns motiviert, stimmt. Und da freue ich mich sehr. Von daher, hallo ihr beiden und herzlich willkommen.
Hi.
Moin.
Cem, ich mache mal den Spaß bei mir in der Firma. Ich sage immer, wenn ich hier irgendwie was verbocke, dann holen die Leute die Heugabeln raus, dann gibt es den Aufstand. Bei dir ist das Krasse, bei dir ist es ja wirklich wortwörtlich so und sie bringen auch noch die Traktoren mit. Also ganz Deutschland hat das ja mitgekriegt, wie viel Impact diese Branche oder eigentlich möchte man ja fast sagen, dieser Gesellschaftsbereich hat. Und jetzt liegen die Bauernproteste erstmal hinter uns, aber das Thema ist ja nach wie vor wichtig. Aber vielleicht kannst du uns ja mal so in der Rückschau an die Hand nehmen, was so bei dir hängen geblieben ist. Also was waren so die wesentlichsten Impacts, die sich in deinem Kopf geändert haben, wo du nochmal verstanden hast, worauf kommt es eigentlich an, was ist den Leuten wichtig und wie kriegen wir das gedeichselt?
Muss ich kurz ausholen. Ich bin ja jetzt ungefähr seit 2,5 Jahren Minister und in der Anfangszeit war das so, dass ich mich bemüht habe, Schritt für Schritt die Dinge voranzubringen, die liegen geblieben sind. Und das immer so, dass die Landwirtschaft in ihrer Breite beteiligt wurde. Ich habe mehrere Beteiligungsformate, wo ich die Sachen vorher bespreche, die ich vorhabe, mir ein Feedback einhole. Dann ist was ziemlich Krasses passiert im Dezember nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Haben die Spitzen der Koalition, um den Haushalt zu sanieren, die wenig glorreiche Idee gehabt, dass man 1 Milliarde von der Landwirtschaft holen könnte. Ich sag wenig glorreich nicht, weil ich sag, dass die Landwirtschaft nicht auch ihren Beitrag zur Haushaltskonsolidierung leisten kann oder leisten sollte, aber nicht in dieser Form. Nicht, indem man nicht vorher mit der Landwirtschaft geredet hat und vor allem völlig unproportional mit 1 Milliarde. Das Ergebnis ist bekannt, die Proteste. Und ich habe das ja auch sehr klar von Anfang an gesagt, dass ich diese Beschlüsse für falsch halte. Ich war auf den Kundgebungen, habe zugehört, habe zum Teil da auch selber geredet. Und es ist uns ja gemeinsam gelungen, die Kürzung bei der Kfz-Steuerbefreiung vollumfänglich zurückzunehmen und beim Agrardiesel zumindest nicht einen sofortigen Ausstieg hinzukriegen. Mein Eindruck ist aber, dass das mittlerweile ein Symbol ist für alles das, was in der deutschen Landwirtschaftspolitik liegen geblieben ist über die letzten Jahre hinweg, weil es am Schluss gar nicht mehr so sehr nur um den Agrardiesel ging, sondern all die Versprechen, die gegeben, aber nicht gehalten worden sind. So, und jetzt, glaube ich, ist die Zeit, dass man diese Proteste nutzt, um all das voranzubringen, was über die Jahre hinweg nicht angepackt wurde und liegen geblieben ist. So sehe ich es. Ich versuche das einfach konstruktiv zu nutzen. Und vielleicht noch ein letztes. Viele Landwirtinnen und Landwirte haben mir in den 2,5 Jahren, seit ich Minister bin, immer erzählt, dass sie sich oft unverstanden fühlen, oft das Gefühl haben, die Städter dominieren die Politik und selbst auf dem Lande gibt es immer mehr Menschen, die keinen Bezug zur Landwirtschaft haben und oft, naja, über die Landwirte Pauschalurteile haben. Das sind doch die Giftspritzer, das sind die Tierquäler oder sie sind genervt, wenn der Feldweg für das benutzt wird, wofür er da ist, nämlich dass man ihn für die Ernte benutzen darf. Und was die Proteste aber auch gezeigt haben, ist, dass es da draußen viel mehr Verständnis und Sympathie für die deutsche Landwirtschaft gibt, als man sieht und als man denkt. Und das ist ein gutes Zeichen und das sollte man nutzen, um jetzt eben diese Dinge konstruktiv voranzubringen. Und vielleicht letzter Satz. Es gab ja bei den Protesten und bei den Kundgebungen natürlich auch den Versuch von rechts außen als Trittbrettfahrer, das für die eigenen Ziele zu missbrauchen. Ich bin da sehr dankbar dafür, dass die meisten, wirklich mit Abstand meisten Landwirte das klar zurückgewiesen haben Und es gab da einen Slogan, den fand ich einfach klasse, das will ich nochmal sagen, Landwirtschaft ist bunt, nicht braun. Und den fand ich einfach richtig, richtig, wie sagt man dazu, dass es irgendwie ministrabel ist, toll, den Slogan.
Annemarie, du bist ja quasi Betroffene oder eigentlich eher Macherin. Betroffene klingt so, als wenn man Opfer ist von der Bauernschaft, ist ja gar nicht so, sondern bist Umsetzerin. Wie war denn so deine Innenperspektive daraus? Weil es ja auch mal interessant zu hören, ob es da vielleicht auch Generationenunterschiede gibt. Also vielleicht sieht man es in unterschiedlichen Altersklassen auch ein bisschen anders, je nachdem.
Also Fakt ist, das ist ja auch kein Geheimnis, dass es die letzten Jahre ja immer oder letzten Dekaden ja immer irgendwelche Beschlüsse gab aus Politik, die im Grunde dazu geführt haben, dass ein Höfesterben ist oder ein, sagen wir mal so, ein Aufrechterhalten von Strukturen wurde zu lange gemacht. Und dann gab es Interventionen und dann sind natürlich immer auf Ruckzuck immer ganz viele Höfe eingestampft worden. Und ich glaube, dieses Gefühl von der älteren Generation, in einem Dorf groß zu werden, wo es 10 Bauern gab und man war selber mit dabei, wo bei 9 man die Tiere mit verladen hat und den Hof geschlossen hat. Ich glaube, die ältere Generation hat was ganz anderes erlebt als die Jungen. Für die Jungen ist natürlich so, wo ist die Zukunft? Wo sind wir? Wir haben Lust auf Landwirtschaft. Wir haben da unglaublich Bock drauf. Und dann kommt sowas. Und dann merkt man irgendwie diesen Frust von der älteren Generation, kommt dann natürlich auch auf die jüngere. Und das ist für die eine unglaubliche Unsicherheit, Zukunftsangst. Es gab ein Plakat auf einen Protest, ich will noch Landwirt werden. Und das war so für mich so, ja, die wollen das noch gerne. Und ich glaube, die ältere Generation weiß einfach, wie sich das anfühlt. Dieser unglaubliche Schmerz und Trauer, die man hat, wenn man seinen Hof schließen muss. Und die Jüngeren wollen einfach das gerne machen und kämpfen für ihre Zukunft.
Und sag mal, wie tariert man sowas eigentlich gut aus? Weil auf der einen Seite gibt es bestimmte Dinge, die geschützt gehören. Und auf der anderen Seite gibt es ja immer auch Innovationsdruck. Also jedes Geschäftsmodell hat irgendwie eine Halbwertszeit. Das ist irgendwie bei der Agrarwirtschaft sozusagen nicht anders. Das heißt, es ist ja so der Pfad, den man da irgendwie balancieren darf. Auf der einen Seite sagen, boah, Diesel, da können wir vielleicht mal drüber nachdenken, was es für irgendwie ökologische Formen gibt. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, gerade in dem Kräfteverhältnis mit dem Handel, seid ihr ja auch irgendwie eine schützenswerte und vor allem super essentiell wichtige Gruppe. So, wie tarierst du das für dich denn aus?
Also wir sind ein ökologischer Milchviehbetrieb. Also unsere Milchpreisbildung hängt vom nationalen Markt ab. Aber wenn ich meine Kollegen in der konventionellen Landwirtschaft anschaue, deren Milchpreis und deren Getreidepreise explizit vom internationalen Markt abhängen, von großen 5 Playern des Einzelhandels hier und erst am Ende des Monats weiß, wie viel Geld man eigentlich für seine Milch bekommt, da fühlt man sich ohnmächtig. Es gibt unglaublich viele Risikomanagement-Sachen. Und wenn man selbstständiger Unternehmer ist, sollte man da natürlich auch die gewissen Tools haben und haben wir auch. Aber trotzdem bleibt das Gefühl von irgendwie, ja, wir sind ausgeliefert, bleibt nicht aus.
Cem, was sind denn so die Hebel, die ihr ansetzen wollt? Weil wir haben ja gerade auch schon festgestellt, es ist ja oft auch so ein Handelsthema, weil es ist ja eigentlich de facto im Handel oft so eine Oligarchie. Das heißt, wenige können sehr viel vorgeben. Milch ist so ein sehr plakatives Beispiel. Ich glaube, als die Butterpreise hochgingen, haben es auch viele Verbraucher gemerkt. Was sind so die Hebel, die ihr da eigentlich ansetzen wollt, um den Bauern unter die Arme zu greifen?
Ich glaube, es ist ein ganzer Maßnahmenmix, der notwendig ist. Das fängt an beim Umbau der Tierhaltung. Da reden wir vielleicht gleich drüber, über die Frage der künftigen GAP. Das ist das größte Spielfeld, also die gemeinsame Agrarpolitik in Brüssel. Wie kann die bürokratiearmer gestaltet werden mit einfachen Regeln, die einfach einzuhalten sind? Da sind wir gerade dabei. Über die Entbürokratisierung auch ein ganz wesentlicher Hebel. Und die Frage, wie stärkt man die Landwirte in der Kette? Da hat sich leider einiges in die falsche Richtung zementiert. Das Agrarorganisation-Lieferkettengesetz haben wir ja schon mal angepackt. Es gibt bestimmte Ausweichbewegungen. Das versuchen wir jetzt gerade zu korrigieren. Aber ich denke da beispielsweise auch, um ein Beispiel zu nennen, an die Milchbauern. Die müssen gerade, wenn sie ihre Milch abgeben, an die Molkereien, kennen sie den Preis nicht vorher. Auch das kann man ändern. Das ist der berühmte Paragraph 148 in der gemeinsamen Marktordnung. Das ist nicht unumstritten. Der Deutsche Bauernverband in der Bundesspitze ist eher dagegen, weil er natürlich nicht nur die Landwirtschaftsseite vertritt, sondern auch die Molkereiseite. Aber Landschaftsverbindung, die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, der BDM und viele andere wollen das dringend. Auch viele Milchbäuerinnen und Milchbauern vor allem. Also das sind die Punkte, die jetzt angepackt werden müssen. Die Stärkung der Landwirte in der Kette.
Ja, ich meine, man stellt sich vor, man geht ins Büro arbeiten und weiß den ganzen Monat nicht, was man kriegt. Ne? Fänden wir jetzt alle auch nicht so geil. Annemarie, lass uns...
Das ist unsere Lebensrealität.
Ja, krass.
Das ist, also für mich, warum ist das die Lebensrealität? Und das wusste man von, das weiß man ja nicht. Und du planst ja immer mit einem gewissen Milchsatz oder Milchgeld und du weißt vorher nicht, was du kriegst. Das ist... Ja, kann ganz schön erschütternd sein.
Hm. Man kann es ja hart auf den Punkt bringen. Das wäre so, wie wenn wir, die wir jetzt nicht Landwirte sind, einen Job annehmen, aber vorher nicht wissen, was wir verdienen. Und das entscheidet der Arbeitgeber je nach Lust und Laune. So, und das ist völlig inakzeptabel. Warum soll das für Milchbauern akzeptabel sein? Nur weil es immer so war, muss es nicht so bleiben. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, es gibt welche, die sind auf den Marktplätzen und andere sind halt stehen in der Küche oder im Maschinenraum und versuchen, die Dinge voranzubringen. Mhm. Die Bürokratie, mit der wir es gerade zu tun haben, da habe ich nichts davon erfunden, sondern das habe ich weitgehend so geerbt. Und wenn wir das jetzt alles so hinkriegen, wie wir es uns vorgenommen haben, machen wir gerade das größte Entbürokratisierungspaket seit Jahrzehnten. Und zwar nicht in der Theorie, sondern ganz praktisch. Das sind Vereinfachungen in der aktuellen gemeinsamen Agrarpolitik, die, wie gesagt, sehr kompliziert geschrieben wurde, damit es mehr Freiräume gibt, damit es praktikabler ist. Vereinfachungen bei den Ökoregelungen, Vereinheitlichung von Fristen. Wir wollen aber auch Erleichterungen geben, wenn Dauergrünland in nicht landwirtschaftliche Fläche umgewählt werden soll. Wir wollen dafür sorgen, dass künftig beispielsweise die Urmarken für Schafe, Ziegen, Mutterkühe beispielsweise, dass Landwirte, wenn sie die verloren haben, die Prämie trotzdem bekommen, und zwar ungekürzt. Der jährliche Nachweis als aktiver Betriebsinhaber, die Erneuerung, da kann auch ein bereits vorhandener Nachweis wiederverwendet werden. Die Weinüberwachungsverordnung, einfach um nur ein paar Beispiele zu geben, da sind überflüssige Meldungen drin, die man vereinfachen kann. Die Digitalisierung vom Rinderpass, einfach viel, viel Zeug, was sich angesammelt hat und was wir jetzt gerade wirklich anpacken. Also Sie können sich vorstellen oder ihr könnt euch vorstellen, bei mir im Haus, da geht's gerade richtig ab in den unterschiedlichen Abteilungen, weil ich klar angewiesen habe, ich will in Bürokratisierung und zwar nicht nur in der Theorie, sondern in der Praxis. Und wir besprechen das, wie gesagt, mit meinem Netzwerk, das ich hier habe, mit Landwirten, wo wir das auch praktisch checken, was funktioniert. Und da gab es auch Rückmeldungen, übrigens auch mal kritische. Bei den Ökoregelungen beispielsweise im letzten Jahr haben sie gesagt, die sind so nicht praktikabel. Das ist, deshalb sind ja auch manche Mittel nicht abgeflossen oder nicht ausreichend abgeflossen. Und da haben wir entsprechend nachgesteuert.
Gut, Öko, gutes Stichwort. Dein Hof ist ja auch ökologisch, Annemarie. Und lass uns da doch mal eintauchen, was sowas eigentlich ausmacht, weil... Ist ja ganz viel, was da dran hängt. Also nicht jeder Mensch kann sich vielleicht ökologisch leisten, nicht jeder möchte das. Da stellen sich ganz viele Fragen mit, was ist denn eigentlich anders beim einen und beim anderen? Mhm. Dann ist man natürlich neugierig, so können wir eigentlich alle satt werden, wenn wir alles ökologisch machen, geht das überhaupt? Von daher, lass uns mal vielleicht klein eintauchen. Was ist bei euch anders als auf einem normalen Bauernhof, der nicht ökologisch ist?
An erster Stelle ist... dass die Ernährung von unseren Kühen auch bio ist. Also das ist vielleicht der größte Punkt bei uns auf dem Betrieb auch. Alles Futterbau, alles, was bei uns auf unseren Feldern wächst, ist ohne eine Pflanzenschutzspritze, ohne mineralischen Dünger passiert. Das passiert alles mit mechanischer Unkrautbekämpfung und mit unserem eigenen Dünger aus unserer Tierhaltung, von unseren Kühen. Und ohne diesen Dünger wäre unsere Landwirtschaft tatsächlich sehr, sehr schwierig. Also wenn wir nicht diese Kreislaufwirtschaft hätten mit Tierhaltung und Ackerbau zusammen. Das ist erstmal der, würde ich sagen, der auch für uns persönlich der wichtigste Punkt, dass wir keinen Pflanzenschutz mehr benutzen und mechanische Unkrautbekämpfung machen. Und dann kommt es natürlich sofort zu den Tieren. Dazu muss ich sagen, als meine Schwiegereltern umgestellt haben, der Umstieg fiel uns sehr, sehr leicht. Meine Schwiegermutter war schon unglaublich gut, was Tierhaltung anging. Die ist eine absolute Kuh-Lady. Und deswegen war bei uns eigentlich sehr, 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 sehr schnell die Tierhaltung bio. Wir hatten schon immer unsere Tiere auf Stroh, bis sie kalben. Und das war eigentlich immer Auslauf. Deswegen Weidehaltung haben wir, obwohl wir auch Roboter haben. Das ist ja immer vielleicht auch immer noch ein bisschen ein Mysterium, wie das geht. Also wenn man mit Robotern melkt, wie die denn Weidehaltung haben, das erkläre ich alles auf meinem Instagram-Kanal, wenn man das genauer wissen möchte. Und dementsprechend haben wir viel Platz, viel Grünland und viel frische Luft für unsere Kühe.
Und wie funktioniert das, dass man dann Schädlinge fernhält, wenn man jetzt hier nicht mit Glyphosaten und Co. Den Pflanzenschutz betreibt? Also ihr könnt die ja nicht händisch runterlassen.
Also Glyphosat, muss ich kurz mal zur Rechtfertigung jetzt sagen, also damit hält man keine Käfer ab, damit spritzt man ein Land tot. Also kurz, das ist kein, das ist praktisch zum Umbrechen von Ländereien gedacht, sage ich jetzt mal so. Also das ist jetzt kein Insektizid oder so. Das ist, wird vielleicht häufig, dass Glyphosat auf irgendwas gespritzt wird, was man danach isst. Das ist nicht so. Also das ist etwas, ne? Und jetzt, wie war die Frage?
Wie man non-chemisch dann Schädlinge bekämpft.
Da gibt's viele Dinge, die man tun kann. Wir haben zum Glück jetzt zum Beispiel, wir pflanzen keine Kartoffeln an, wir haben keinen Raps. Das sind zwei Marktfrüchte, die extrem von Insekten befallen werden. Wir haben da eher Marktfrüchte, die Getreide haben, die jetzt vielleicht nicht so aggressiv von Insekten betroffen sind. Deswegen, da wäre ich vielleicht jetzt der falsche Ansprechpartner. Da müssten Sie mit einem oder du mit einem Bio-Kartoffelbauer sprechen. Aber ich weiß, es gibt sowas wie Käfer-Beetlebanks, nennt man das im Englischen. Also, dass man auf ein natürliches Prey Predator-Verhältnis setzt, also dass man andere Insekten einsetzt, dass die essen. Aber da kenne ich mich leider zu wenig gerade aus, um da wirklich dir jetzt einen guten Input zu geben.
Und sag mal, was ich noch interessant finde, ist auch, wenn man jetzt ökologischer Landwirt ist, wie weit treibt man das denn eigentlich? Weil Jem ist ja irgendwie auch, sag ich mal, grün im Herzen. Geht das bis zur Energie hin? Weil ich höre auch, dass es eigentlich interessant sein könnte für Landwirte zum Beispiel, wenn man Flächen auch mal nicht nutzt, dass man die mit Solar teilweise bebaut, weil dann auch die Erwärmung nicht so hoch ist. Oder im Norden von Deutschland gibt es ja wohl auch, dass die damit so Elektrolysatoren arbeiten, dass also Sonnenstrom in Wasserstoff umgebaut. Also gibt es so viel Potenzial, wie man so einen Hof eigentlich auch noch, sag ich mal, energietechnisch nutzt. Kann. Ist sowas verbreitet? Nimmt das zu?
Also ich muss erstmal sagen, das ist ein unglaublich sensibles Thema, gerade mit Solar auf Ackerflächen und mit Solar sowieso auf Landflächen. Also das ist hoch emotional. Aber wir haben eine Biogasanlage. So, also das ist schon mal etwas, das ist auf unserem Betrieb, die ist angeschlossen, da kommt unsere Gülle rein von unseren Kühen, die passt zum Betrieb. Das ist, da produzieren wir schon Biostrom. Auch kontrovers, sehe ich absolut ein, aber es ist passend zu unserem Betrieb, läuft mit Gülle, mit einem Teil Mais auch. Oder es gibt auch kleine Roboter, die solarbetrieben sind auf dem Feld. Da sehe ich eine große Chance für die Landwirtschaft, dass automatische Unkrautbekämpfung solarbetrieben, das wäre natürlich toll.
Diese Computer fördern wir oder die Roboter. Und zur Energie vielleicht, Joel, du hast das vorher so gesagt, auf nicht genutzten Flächen, das ist ganz wichtig. Landwirtschaftliche Fläche ist überbucht in Deutschland. Wir sind ein sehr dicht besiedeltes Land. Die Konkurrenz ist massiv. Der Druck auf landwirtschaftliche Flächen durch Siedlung, durch Gewerbe, durch Straßen etc. ist immens. Und wenn jetzt noch Freiflächen genutzt werden für Photovoltaik beispielsweise, verknappt es weiter die Fläche, erhöht die Pachtpreise und wäre ein gefährlicher Anreiz, gerade für Landwirte, wo sich die Hofnachfolgern überlegen, tue ich mir das überhaupt an mit weniger Urlaub oder und so weiter, dann ist doch attraktiver, wenn ich das Geld nehme und nicht mehr Landwirtschaft betreibe. Darum ist meine Priorität.
Nicht nur für Hoferben, auch für Spekulation auf dem Land, das ist ja jetzt schon
natürlich, klar. Absolut. Und darum ist meine Priorität auch gegenüber den Kollegen vom Wirtschaftsministerium, und das haben wir auch so verhandelt, erstens versiegelte Fläche. Das ist ganz wichtig. Da gehören die Kollektoren prioritär drauf. Und bei landwirtschaftlicher Fläche gibt es mit der Agri-PV eine super Lösung, nämlich dass Landwirtschaft weiter betrieben wird und die Solarkollektoren hochgeständert drüber kommen. Ich habe mir das zum Beispiel in der Hallertau angeschaut. Das ist ja das größte Hopfenanbaugebiet der Welt, wichtig für unser Bier. Da gibt es erste großartige wissenschaftliche Untersuchungen, die sehr vielversprechend sind, weil man darüber auch in Hitzephasen das Wasser besser im Boden halten kann. Man braucht sogar weniger Spritzmittel. Ich habe es mir im Obstbau angeschaut, am Bodensee. Wir sparen die Hagelnetze ein, weil die Solarkollektoren ersetzen quasi die Hagelnetze. Also es gibt bis jetzt sehr vielversprechende Zahlen, die da wissenschaftlich gerade ausgewertet werden. Man kann es sogar für wiedervernässte Moore benutzen. Auch dort kann man das hochgeständert drüber tun. Also worum es geht, ist nicht, dass man landwirtschaftliche Fläche aus der Produktion rausnimmt, sondern es geht um ein Und. Landwirtschaftliche Nutzung und Energiegewinnung, so dass es eine zusätzliche Einnahmequelle für unsere Landwirtinnen und Landwirte ist. Dann ist es okay. Alles andere hätte ich ein großes Problem als Landwirtschaftsminister, weil es dann nämlich den Druck erhöht, wie Annemarie auch gesagt hat, in Richtung Spekulation und Fehlanreize schafft. Und vielleicht zur ökologischen Landwirtschaft noch ganz kurz. Wir haben ja das Ziel als Bundesregierung, dass wir den Ökolandbau auf 30% erhöhen wollen bis 2030. Das ist nun mal ambitionierter wie das, was die Europäische Union hat. Die will 25% europaweit. Da sind wir sehr unterschiedlich weit in den unterschiedlichen Bundesländern. Aber Annemarie weiß es natürlich alles viel besser und kann das viel besser erklären. Ich empfehle auch sehr, da reinzuschauen. Das ist wirklich sehr informativ. Also ich mache das selber gerne immer. Ob das das Thema Wasserschutz ist, ob es das Thema Bodenfruchtbarkeit ist, ob es das Thema Biodiversität ist, Ressourceneffizienz, Klimaschutz. Also es gibt wirklich sehr, sehr viele Vorteile, die das mit sich bringt. Aber du hast es in deiner Anmoderation gesagt, das gehört zur Ehrlichkeit dazu, die Produktivität ist im Schnitt geringer. Da kann man aber was machen, das ist die gute Nachricht, indem man nämlich Geld in die Forschung steckt. Das hat man in der Vergangenheit nicht in ausreichendem Maße gemacht, indem man auch guckt, was kann da noch mehr gehen, damit die ökologischen Vorteile gekoppelt werden mit einer höheren Produktivität. Und da sind wir gerade dabei. Es gibt zum Beispiel auch Sachen, das vergessen viele, wo der Ökolandbau Dinge ausprobiert hat, die dann später in der konventionellen Landwirtschaft gängige Praxis geworden sind. Denkt an die mobilen Hühnerställe, kann man sich heute gar nicht mehr wegdenken. Denkt an das Thema Fruchtfolgen, das sind ja alles Erkenntnisse, die dort gewonnen worden sind und die heute eine Selbstverständlichkeit sind. Was ich damit sagen will, ist, für mich sind erstmal Landwirte und ich benote nicht zwischen guten und schlechten Landwirten. Konventionelle Landwirte sind genauso gute Landwirte und genauso wichtig. Und selbst wenn wir unser Ziel erreichen sollten, 30% bis 2030, gibt es ja immer noch 70% konventionelle. Also geht es auch darum, dass die gesamte Landwirtschaft nachhaltiger wird, auch die konventionellen Wirtschaftenden. Und die gute Nachricht ist, es gibt immer mehr Landwirte, die ich treffe draußen, die auch sich für die Grautöne interessieren, die sogenannte regenerative Landwirtschaft beispielsweise. Ich treffe konventionelle Landwirte, die auf einem Teil ihres Betriebes auch ökologisch wirtschaften. Und auch das, finde ich, gehört dazu, dass die Landwirte selber entscheiden, für welche Wirtschaftsform sie sich entscheiden. Wir schaffen Anreize, dass Landwirtschaft insgesamt nachhaltiger wird. Und wir schaffen Anreize, dass der ökologische Landbau in der Produktivität besser wird. Und da gehört natürlich auch dazu, es gibt ein paar Dinge, wo der Ökolandbau Probleme hat. Beim Weinbau beispielsweise gibt es bis jetzt eben nur Kupfer als eine Möglichkeit, um Schädlinge zu bekämpfen. Das wird bei Regen oft ausgewaschen, landet dann im Boden. Das Kaliumphosphonat, das sie dringend bräuchten, wird bislang in Brüssel nicht zugelassen als weitere Alternative zu Kupfer. Da kämpfen wir zum Beispiel gerade dafür, damit es da eben auch mehr Optionen gibt, um auch da mehr zu tun. Und wir stecken auch viel Geld in die Forschung und haben da auch zum Teil schon ganz, ganz tolle Resultate. Die sogenannten Piwi-Weine kann ich sehr empfehlen für die Weintrinker unter uns, schmecken übrigens auch sehr gut und kommen mit wesentlich weniger Pflanzenschutzmittel aus. Also hat wirklich tolle Vorteile. Mit dem Bauernverband zusammen haben wir 10 Betriebe, es nennen sich die sogenannten Franz-Betriebe, die eben auch mit weniger Pflanzenschutzmittel auskommen. Also wir fördern da ganz viel in dem Bereich und ich hoffe, dass darüber vielleicht auch diese Gräben, die es früher mal gab zwischen Öko und konventionell, immer kleiner werden.
So, und jetzt ist ja dein Herzensthema, Annemarie, sicherlich auch das Thema Tierhaltung. Also du hast ja schon von deinen Kühen gesprochen. Wie funktioniert denn Tierhaltung, die tiergerecht und klimaschonend ist? Das beschäftigt mich.
Also erstmal Tierhaltung für einen Biobetrieb, das läuft Hand in Hand. Hier in der Uckermark haben wir eine Futtermisskooperation mit Ackerbau-Biobetrieben, weil sie sonst ihre Bio-Ackerbau nicht betreiben können, weil sie sonst ihre Flächen nicht gedüngt bekommen. Also es geht, wir wollen Biolandwirtschaft haben, das funktioniert nicht ohne Tiere. Ökologischer Ackerbau funktioniert nur mit Tierhaltung.
Und sag mal, wie ist eigentlich dieser Prozess, wenn ich jetzt etwas kaufe im Supermarkt? Da gibt es ja gerne mal so Tierhaltungskennzeichnungen oder auch Herkunftskennzeichnungen. Wie sicher kann ich denn da sein, dass wenn ich jetzt irgendwie ein paar Eier kaufe und da steht Freilandhaltung, dass es Freilandhaltung ist? Oder wenn ich Milch von glücklichen Kühen kaufe, dass die wirklich glücklich sind?
Also ich weiß nicht, ob das wirklich auf einer Milchtüte steht, dass die glücklich sind. Aber natürlich hat man als Verbraucher da die Entscheidung, die Tierhaltung, die man unterstützen möchte, zu kaufen. Man kann in Deutschland Hühnereier aus Bodenhaltung kaufen und aus Freilandhaltung. Und ich bin jetzt einfach mal so, dass die Freilandhaltung definitiv tiergerechter ist. Was nicht bedeutet, dass die Hühner in Bodenhaltung unglücklicher sind. Das bedeutet einfach nur, dass die Tiere in Freilandhaltung, die sind mehr an ihrer natürlichen Art gehalten. Da kann man sich dann sicher sein, ganz sicher. Und bei Milch gibt es ja ganz viele unterschiedliche tolle Milchsorten schon, Weidemilch, Tierwohlmilch, Biomilch. Und da hat man definitiv als Verbraucher auch die Gewissheit, da kann man richtig wählen. Aber ob jetzt eine konventionelle Milch, dass die Tiere da unglücklicher sind, das würde ich in Frage stellen.
Cem, ihr fördert ja auch ganz viel im Bereich Tierhaltung. Hast du mal so ein kleines Einmaleins, was ihr da macht?
Ja, sehr gerne. Zum einen vielleicht als Erklärung, es entbehrt ja nicht einer gewissen Ironie, dass ich Vegetarier bin und jetzt Landwirtschaftsminister bin und für die Zukunft der Tierhaltung in Deutschland damit mit zuständig bin. Aber ich mache das auch aus ganzer Überzeugung, denn so wie Annemarie gesagt hat, für eine Kreislaufwirtschaft braucht es Tierhaltung. Die gehört geradezu zwingend dazu. Bei den Bios ist es ja quasi schon in der DNA, aber auch in der konventionellen Landwirtschaft ist es im Prinzip so. Und du hast völlig recht, wir müssen die Tierbestände besser verteilen in der Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, auch jetzt, so wie wir sagen, weniger Tieren mehr Platz geben. Wir haben einzige Hotspots, wo die Konzentration sehr hoch ist, mit entsprechenden Konsequenzen fürs Trinkwasser etc. Und auf der anderen Seite gibt es Regionen, die würden noch mehr Tiere vertragen. Auch da arbeiten wir dran. Ich habe mal den Satz gesagt, mein Gemüse braucht Tiere. Das hat einige meiner vegetarischen Freunde etwas verärgert. Wir haben sowieso mit einer sehr ideologischen Diskussion zu tun. Wenn ich sage, wir wollen die Tierhaltung in Deutschland zukunftsfähig aufstellen, dann hören die einen raus, naja, der will doch eigentlich die Tierhaltung abschaffen. Und das ist nur ein bisschen wortgeklingelt. Die anderen wiederum hören raus, der will gar nichts ändern. Ich überlasse es anderen, das zu beurteilen. Was machen wir? Wir haben das Tierhaltungskennzeichnungsgesetz verabschiedet, beginnend bei den Schweinen, weil da der Druck am größten ist, bei den Schweinehaltern. Wir haben 1 Milliarde dafür mobilisiert über ein Bundesprogramm, und zwar nicht nur für die Anschubfinanzierung. Das weiß die Annemarie viel besser. Viele Landwirte, die ihren Stall umbauen, verschulden sich über einen langen Zeitraum, müssen Kredite aufnehmen, die 10, 20 Jahre Laufzeit haben. Und darum haben wir auch gesagt, wir fördern auch die laufenden Kosten beim Umbau der Ställe. Und jetzt geht's eben weiter. Jetzt wollen wir die Außerhausverpflegung mit reinnehmen. Und als nächste Stufe dann geht's weiter mit den Rindern und dann Geflügel, sodass am Ende alle Vertriebswege, alle Nutztierarten mit drin sind, mit 5 Stufen inklusive einer Biostufe. Das Ziel ist, dass die Tiere an die Luft können, raus können, und dass die Landwirte dabei begleitet werden, weil sich das leider aus dem Markt heraus nicht bislang finanziert.
Annemarie, lassen wir dir doch mal das Schlusswort. Weil ich habe bei dir auch schon rausgehört, dass das ziemlich komplex ist, diese Gefilde, in denen du dich da bewegst. Also egal, ob es jetzt so eine Themen wie PV sind oder es gibt unterschiedliche Anbauformen, es gibt Tiere, es gibt irgendwie Wein, es gibt Raps, es gibt Kartoffeln, Schädlings. Also es ist unfassbar vielschichtig, was da eigentlich so passiert. Was ist denn so dein Wunsch, wenn du jetzt mal noch auf die restliche Legislaturperiode guckst, an welchen Hebeln du gerne noch was stellen möchtest?
Ich finde, es hat Cem gut zum Ausdruck gebracht, wie wichtig die Tierhaltung ist. Die Punkte hat er eigentlich voll getroffen, dass die gesellschaftliche Akzeptanz dafür auch im Bewusstsein geraten muss, dass das hier sehr, sehr notwendig ist und die Alternativen klingen nicht so schön. Wichtig ist mir noch zu erwähnen, Thema Bürokratieabbau. Und gerade Bürokratie trifft die kleinen bäuerlichen Betriebe, die wir eigentlich versuchen zu schützen. Weil gerade große Betriebe, die haben dafür jemanden eingestellt. Der kann sich damit beschäftigen, den ganzen Tag. Diese Mehrauflagen oder diese Förderanträge, die man stellen kann, die es gibt zur Unterstützung, können die abdecken. Kleine Betriebe können das nicht mehr. Die arbeiten den ganzen Tag und dann sollen sie abends sich auch noch irgendwelche Förderanträge durchlesen, die am besten noch ausfüllen. Die Kapazitäten sind bei den kleinen Betrieben am Ende. Und ich höre das immer mehr. Ich bin in meiner Agrarbubble und immer wieder, wir schaffen die Anträge nicht mehr. Und die Realität ist, dass dadurch die Unsicherheit und auch dieser Wirrwarr von diesen Förderanträgen für bäuerliche Kleinbetriebe der Tod ist. Und das kann es nicht sein. Das ist wirklich sehr, sehr schade, weil die Alternativen, die mir da vor Augen schweben, sind grässlich.
Gut, also es gibt viel zu tun, aber auch viel Willen anzupacken. Vielen, vielen Dank an euch beide. Wir haben heute gesprochen mit Cem Özdemir, dem Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, sowie der lieben Annemarie Paulsen, die als Agri-Influencerin dafür sorgt, dass das, worüber wir heute gesprochen haben, in mehr Köpfe reinkommt.
Ich will Cem noch unbedingt eine Sache sagen, weil die hat mein Mann heute gesagt und ich fand den Satz so schön. Und zwar, du Cem, zur Bodenhaftung ein Stück Erde in die Hand nehmen und mal dran riechen. Weil das ist die Grundlage, weswegen wir hier überhaupt heute geredet haben.
Sehr gerne. Bring ich mir morgen was mit? Wir sehen uns hier morgen.
Genau, ich bringe morgen was mit.
Kann man gleich praktisch anwenden. Aber das mache ich regelmäßig, wenn ich auf den Höfen bin, wenn es einfach toll ist.
Gut, also ich sehe schon, ich brauche auch gar kein Schlusswort mehr machen. Das macht ihr ohne mich. Von daher vielen, vielen Dank und schaltet ein, ihr da draußen.
Alles Gute, ciao.
Das war aus Regierungskreisen. Mehr Informationen und viele andere Themen finden Sie auf bundesregierung.de und auf unseren Social-Media-Kanälen.